Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast aus der Kooperation mit Reine Nervensache. Professor Sven Meuth, Privatdozent Marc Pawlitzki und Dr. Dietrich Sturm sprechen mit Dr. Jakob Stückbauer über das Mikrobiom und die Zusammenhänge mit der multiplen Sklerose. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich, liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant und Reine Nervensache, denn wir machen heute wieder eine Hybridfolge mit beiden Formaten. Das heißt, ich begrüße auch gleich sehr herzlich meine Co-Hosts Marc Pawlitzki. Du bist in Magdeburg, nehme ich an.
Ich bin gerade noch in Magdeburg, genau.
Magdeburg und Sven Meuth aus Münster. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unseren Gast, Jakob Stückbauer. Jakob, du hast mir schon verraten, du bist in Homburg zu Hause, zumindest arbeitsmäßig bin zu Hause. Ich würde dich auch bitten, dich einmal gleich selber kurz vorzustellen. Das Thema, was wir heute besprechen und umreißen wollen, ja, das ist so die Schnittstelle zwischen Zentralnervensystem und Mikrobiom. Wenn man so als Neurologe an chronisch entzündliche CNS-Erkrankungen denkt, wie die Multiple Sklerose, dann denkt man in erster Linie an das Gehirn, das Rückenmark und irgendwie immunologische Prozesse, aber nicht unbedingt direkt an den Darm. Und wir wollen uns der Frage so ein bisschen nähern, ja, warum ist das Mikrobiom inzwischen trotzdem eigentlich so ein großes Thema bei der MS geworden? Jakob, aber erstmal geht es um dich. Sehr schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Genau, erzähl doch kurz von dir, wer du bist und was du machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, für die netten Worte. Freue mich sehr, da sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Jakob Stückbauer. Ich bin jetzt gestern auf den Tag, genau seit 5 Jahren hier in Homburg an der Uniklinik im Saarland in der Neurologie beschäftigt. Ja, zu Hause hast du gesagt, das ist ein großes Wort. Ich komme eigentlich aus Norddeutschland, aus Osnabrück, aber bin dann damals über die ZVS verschickt worden ins Saarland und dann hier irgendwie kleben geblieben. Und inzwischen habe ich doch die etwas besonderen Leute hier doch kennen und lieben gelernt und bin in Saarbrücken heimisch geworden. Also vielleicht kann man doch zu Hause sagen, genau. Und ich bin hier oder darf mich in meinem Alltag klinisch und wissenschaftlich eben primär mit entzündlichen ZNS-Erkrankungen, mit neuroimmunologischen Erkrankungen beschäftigen und da natürlich insbesondere mit der MS und da unter anderem eben auch mit dem in den letzten Jahren ja immer mehr ins Zentrum gesetzten Thema des Mikrobioms. Wie du schon richtig sagst, das klingt, wenn man das so Leuten erzählt, ja, wir machen da gerade eine Studie zum Beispiel zu Stuhl- und MS-Patienten, da gucken sie einen immer erstmal ein bisschen fragend an. Die Grundidee ist ja, dass eben die Multiple Sklerose nicht, wie man das vielleicht früher dachte, eine Erkrankung ist, die jetzt rein das ZNS betrifft, rein das Gehirn, das Rückenmark betrifft, sondern dass das eben eine generalisierte systemische Erkrankung ist, immunvermittelt. Und dabei spielen natürlich ganz, ganz viele Einflussfaktoren eine Rolle, unter anderem eben verschiedene periphere Teile des Immunsystems, wo Lymphknoten dazugehören, wo aber eben auch der Magen-Darm-Trakt ganz essentiell ist. Und damit spielt eben auch das Darmmikrobiom, also die verschiedenen Erreger, die ansässig sind im Magen-Darm-Trakt, eine große Rolle für unser Immunsystem und damit auch für Fehlleitungen unseres Immunsystems.
Also du hast so die Grundverbindung ja schon skizziert. Hat man jetzt so eine Vorstellung davon, ob das Mikrobiom Trigger dieser Erkrankung ist oder eher Modulator oder wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke, wenn wir über Ätiologie der MS reden, könnten wir jetzt wahrscheinlich 3-4 Stunden sprechen.
Das stimmt.
Ja. Genau. Es ist sicher so, dass es nicht den einen Auslöser gibt und da würde ich auch das Mikrobiom jetzt nicht ins Zentrum setzen, aber das Mikrobiom hat sicherlich die Rolle eines Modulators, die das Immunsystem modulieren kann und wenn das Mikrobiom aus den Fugen geraten ist, dann kann es eben dadurch auch zu einer im schlechtesten Sinne fehlgeleiteten Modulation der Erkrankung kommen. Mhm.
Vielleicht darf ich auch mal einsteigen in die Diskussion. Ich bin schon so ein bisschen gespannt. Wir reden immer über das Mikrobiom. Das ist ja irgendwie jetzt heutzutage so ein Sammelbegriff. Immer wenn wir keine Erklärung für was haben, dann war es wahrscheinlich die Modulation des Mikrobioms. Wenn wir den Begriff aber nutzen, wie ist das aus deiner Sicht? Sprechen wir dann wirklich über einzelne Bakterien oder über eine Diversität des Mikrobioms? Ist es wirklich funktionell? Und mir persönlich fällt es immer total schwer, wenn man mal überlegt, wie viele Millionen unterschiedliche Bestandteile es dort gibt, da eine Fantasie zu entwickeln, dass man das irgendwann so gezielt verändern kann, dass man sagt, das macht dann auf die Strecke wirklich einen Unterschied.
Ja, vielleicht können wir da, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wir können da vielleicht ganz früh einmal einsteigen. Was soll das überhaupt sein, das Mikrobiom? Es ist ein abstrakter Begriff, damit konnte ich am Anfang auch nicht so viel anfangen. Also wir sprechen ja letztlich von allen Mikroerregern, die wir so im Körper haben. Das sind mehr, als wir Zellen im Körper haben, also eine wahnsinnig hohe Anzahl. Und in der Regel, wenn man jetzt so salopp, sag ich mal, über das Thema spricht, spricht man ja über das Darmmikrobiom. Und das ist jetzt weniger zu sehen als jetzt eine Anzahl von verschiedenen einzelnen Bakterien, sondern wirklich ein ganzes Ökosystem. Das heißt, wir haben da ein Zusammenspiel. Viele Kollegen sprechen auch wie in so einem Orchester von verschiedenen Akteuren. Und die müssen eben alle gut zusammenarbeiten, damit am Ende das Resultat stimmt, damit am Ende die Modulation vom Immunsystem gut funktioniert. Und wenn da etwas aus den Fugen gerät, im schlechtesten Sinne, dann kann es eben dazu kommen, dass wir am Ende eine fehlgeleitete Modulation haben. Das heißt, am Ende, denke ich, geht es weniger um einzelne Erreger, sondern eben um das ganze System und auch, wenn wir jetzt mal von den Erregern weggehen, um Metabolite, die da produziert werden, also um letztlich stoffwechselaktive Metabolite, die wiederum in die Immunität eingreifen können.
Und da will ich mal fragen, Jakob, wie stelle ich mir das jetzt auch vor, ist das was gefühlt nach der Geburt sozusagen festgelegt wird, wenn der Darm entsprechend durch die ersten Proteine und Nahrungsaufnahme irgendwie getrainiert wird, oder ist das ein Prozess, dass das Darmmikrobiom erst im Laufe der Zeit sich weiterentwickelt? Also wann findet sowas statt, so eine Art Prägung des Darms und des Darmmikrobioms?
Das ist wahrscheinlich ein kontinuierlicher Prozess, muss man sagen. Also ist jetzt nicht so einfach, dass man sagen kann, was in den ersten 12 Monaten passiert, entscheidet am Ende darüber, wie das Mikrobiom den Rest des Lebens funktioniert, sondern es hängt von Ernährungsweisen ab, von Infektionen, von verschiedenen Umweltfaktoren natürlich, aber auch von genetischer Prädisposition. Also das ist etwas, was im ganzen Leben immer weiter sich verändert. Und daher ist es eben auch so schwer zu beurteilen. Also gerade wenn ein Patient ein Magen-Darm-Virus, sag ich mal, hat, um das jetzt mal ganz einfach darzustellen, dann ist es sicher schwierig, bei so jemandem da Aussagen zu treffen über ein gestörtes Mikrobiom, über eine gestörte Funktion dieses Ökosystems.
Du hast gesagt, was sich verändert, was aber auch veränderbar ist durch Ernährung zum Beispiel oder andere externe Faktoren.
Genau, also Ernährung ist da sicherlich ein Punkt, da kommen wir bestimmt später auch noch zu, generell wahrscheinlich für Zuhörer und Zuhörerinnen auch eines der spannendsten Sachen, wie können wir überhaupt darauf einwirken. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie kann der Darm das Hirn beeinflussen? Das Ganze ist schon ein bidirektionaler Mechanismus. Also auch unser Gehirn kann übers vegetative Nervensystem den Darm beeinflussen, je nachdem, wie da die Passagezeit ist zum Beispiel, verändert sich auch das Mikrobiom. Also es gibt da wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Wenn Patienten rauchen zum Beispiel, haben die sicherlich da eine andere Zusammensetzung als Patienten, die beispielsweise nicht rauchen. Also wir haben ganz, ganz viele Faktoren, was die Vergleichbarkeit eben in diesen Studien auch so schwierig macht.
Ja. Was ist jetzt die funktionelle Ebene? Also ich habe 2 Befunde im Kopf, die mich besonders fasziniert haben. Einmal wird immer über TH17, T-Reg, auch manchmal über das Verhältnis der beiden Populationen gesprochen, die offensichtlich vom Mikrobiom beeinflusst werden. Und ich erinnere noch eine schon ein paar Jahre alt, eine Arbeit vom Marco Prinz war die, glaube ich, dass man durch Verschiebung des Mikrobioms sogar die Struktur und Funktion von Mikrogliazellen im Gehirn verändern kann. Und das waren sogar Mäuse, die gar keine jetzt Entzündung oder so hatten, sondern die nur im Prinzip das Mikrobiom geschoben haben.
Mhm. Genau. Also wenn wir jetzt über Funktion sprechen, müssen wir, glaube ich, über Metabolite sprechen. Und zwar gibt es da verschiedene Säulen, die ganz, ganz spannend sind. Unter anderem die kurzkettigen Fettsäuren, die immer in aller Munde sind, zum Beispiel das Propionat oder das Butyrat, die eben aus verschiedenen, also essentiell sind, die wir nicht selbst herstellen können, sondern die aufgenommen werden oder ausgelöst werden aus bestimmten Nahrungsstoffen, vor allem aus Ballaststoffen durch die Bakterien und die eine ganz, ganz wichtige Rolle haben, weil die scheinbar einem proinflammatorischen Milieu entgegenwirken. Und die scheinen auch, hat man in verschiedenen Arbeiten zeigen können, eben eine direkte Wirkung auf diese TREG-TH17-Achse zu haben. Also wenn man sich überlegt, mal ein bisschen vereinfacht dargestellt, wenn man sich jetzt nur diese beiden Zellpopulationen anguckt, sind eben die regulatorischen T-Zellen die, die dieser Überaktivierung, dieser proinflammatorischen Geschichte eher entgegenwirken, während die TH17-Zellen dann eben eher proinflammatorisch wirken. Und die kurzkettigen Fettsäuren scheinen eben insbesondere dafür da zu sein, dass wir da eine Verschiebung haben hin zu den T-Rex, zu den regulatorischen T-Zellen.
Darf ich einen ganz kleinen Einschub machen? Mein Co-Host Kai sagt ja immer, wir sind Straßenneurologen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was TH17-Zellen so in aller Kürze, was das ist. Da kann sich vielleicht nicht jeder was drunter vorstellen.
Ja, genau. TH17 ist letztlich einfach nur eine Abkürzung für T-Helferzellen, deswegen das H, die eben besonders auffällig dadurch sind, dass sie Interleukin 17 produzieren und dass wir, das sind eben besonders Zellen, die für eine proinflammatorische Aktivierung dastehen und die wir bei verschiedenen Arbeiten gesehen haben, dass sie bei MS-Patienten scheinbar eine besonders große Rolle einnehmen.
Mhm. Okay.
Was ich mich mal so ein bisschen frage, Jakob, ist, wenn man so Studien macht, das weißt du ja auch, dann ist es ja immer toll, wenn man bestimmte Signale erkennen kann. Was ich, wir haben ein Medikament, das verändert die Läsionslast oder wir sehen jetzt durch neue Biomarker wie NFL-Veränderungen. Jetzt stelle ich mir so Mikrobiomstudien extrem schwer vor. Ja, also wie kann man jetzt wirklich das so in translational bei Patienten anwenden? Also wir haben ja auch viele Patienten, die jetzt auch so Propionsäure mal empfohlen bekommen haben, die es auch einnehmen. Aber gibt es dazu auch so verlässliche humane Daten jetzt, wo du sagst, Mensch, das ist ein Konzept, da siehst du auch einen Erfolg oder das kann man gut messen?
Also du hast absolut recht, es ist wahnsinnig schwer, diese Studien durchzuführen. Alleine schon, weil man natürlich an den Ort des Geschehens nicht so einfach drankommt. Also da sind insbesondere die Dünndarmmukosa wahrscheinlich der entscheidende Punkt, auf den es ankommt. Und das, was wir eigentlich gut untersuchen können oder relativ einfach, ist eben Stuhl. Das gibt uns aber vielleicht eher sogar eine Aussage über den Zustand des Mikrobioms im Enddarm und weniger in diesen entscheidenden Punkten im Dünndarm. Ja. Außerdem haben wir ein Problem, dass wir eben diese ganz, ganz vielen Einflussfaktoren haben. Da sprechen wir über Ernährung, über Medikamente, über zum Beispiel Antibiose, über verschiedene regionale Unterschiede. Wie sind die Patienten aufgewachsen? Wie ist die Ernährungsweise insgesamt? Aber auch vielleicht über sowas wie MS-Medikamente. Ja? Also dazu gibt es keine guten Daten, wie sich die verschiedenen verlaufsmodifizierenden Medikamente zum Beispiel aufs Mikrobiom auswirken. Ne? Deswegen, das, was es gibt in der Literatur viel, sind eben große Querschnittstudien, wo man eben einfach nach Unterschieden sucht und wo man auch Unterschiede findet, die aber immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Man kann aber, denke ich, schon festhalten, dass wir ein Muster sehen, und zwar, dass tendenziell bei MS-Patienten eben eine Dysbiose vorhanden ist und dass wir Hinweise sehen auf eine reduzierte Anzahl dieser kurzkettigen oder Synthese der kurzkettigen Fettsäuren, eine Störung auch in dem Tryptophan-Metabolismus und dass sie eben insgesamt vielleicht ein proinflammatorisches Milieu bei diesen Patienten haben. Man kann natürlich immer versuchen, die Confounder, die Einflussfaktoren so klein wie möglich zu halten. Und ich sag mal, ausgereizt haben das die Kollegen von der LMU in München ja. Die haben ja eine sehr, sehr schöne Kohorte mit eineiigen Zwillingen, wo dann in der Regel einer erkrankt war und einer nicht mit der Frau Gerdes. Und die haben eben auch große Mikrobiomstudien gemacht und die haben dann natürlich damit zumindest viele dieser biografischen Einflussfaktoren relativ weit reduziert.
Ist das ein Henne-Ei-Problem?
Entschuldigung?
Ich sage, ist es trotzdem vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem? Hat man ein verändertes Mikrobiom, weil man eine MS hat, oder hat man einen begünstigenden Faktor für die MS, weil man ein verändertes Mikrobiom hat?
Und das ist sehr schön, dass du darauf ansprichst, weil da kann ich direkt mal zu unserer Studie überleiten, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und zwar ist es so, dass man wirklich, wenn man sich so ein bisschen beliest, doch in allermeisten Studien Patienten hat, die schon eine gewisse MS-Historie haben. Also die sind jetzt nicht alle bei Erstdiagnose, sondern die sind zum Teil langjährig erkrankt. Zum Teil haben die verschiedenste Medikamente, ohne dass dann normiert wird. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns fäkale, kurzkettige Fettsäurekonzentrationen angeguckt haben und mal verglichen haben, gesunde Menschen, MS-Patienten bei erstem demyelinisierendem Ereignis und eben Patienten, die langjährig erkrankt waren, ich glaube im Durchschnitt 10 Jahre, haben versucht, die trotzdem zumindest geschlechtsmäßig zu matchen haben da gesehen, dass die langjährig erkrankten Patienten eben genau diese Muster zeigen, über die ich gerade gesprochen habe, also reduzierte kurzkettige Fettsäuren, eher ein proinflammatorisches Milieu, während die Patienten, die ihr erstes Ereignis gerade hatten, gar keine Veränderungen oder zumindest keine signifikanten Veränderungen im Gegensatz zu der Kontrollpopulation gezeigt haben. Das ist sicher zu einfach, wenn man jetzt sagt, damit hat man bewiesen, es ist eigentlich nicht der Auslöser, sondern eher eine Folge der Erkrankung. Aber zumindest kann einen das nochmal so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ist das jetzt wirklich der zentrale auslösende Faktor, wie das ja teilweise doch von verschiedenen Gazetten, möchte ich es nennen, postuliert wurde? Ja.
Ich hatte mal eine Frage, vielleicht auch an euch alle drei. Lässt sich dieser Befund dieses proinflammatorischen Milieus im Darm eigentlich auch auf andere chronische Autoimmunerkrankungen übertragen? Rheuma oder sowas? Also wisst ihr das?
Ja, genau. Das spielt eine Rolle nicht nur in der MS. Da gibt es Daten zu verschiedenen rheumatologischen Erkrankungen. Natürlich zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, aber das überrascht uns jetzt wahrscheinlich weniger. Aber auch bei den bei verschiedenen, also ich glaube, es gibt zu Lupus gibt es Arbeiten und auch zu Psoriasis. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass da die Komorbidität der Darmerkrankung ja wahrscheinlich auch noch höher liegt als bei der MS.
Ja, ich kam nur drauf, weil wir nun auch den Einfluss unserer eigenen neurologischen Medikationen gerade diskutiert haben und die Rheumatologen sind ja nun auch sehr affin, was Immunmodulation angeht. Und mich hätte interessiert, ob die solche Befunde tatsächlich auch nachvollziehen können. Aber vielleicht haben sie auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
Jakob, was würdest du denn jetzt sagen? Also, wie macht ihr das denn jetzt vor Ort? Also, ich sehe immer noch Praxis und manchmal da, dass die Patienten sagen, naja, ich habe das mal gelesen, Propionsäure, soll ich das nehmen? Und ich weiß nicht, Patienten können ja sehr gut aus dem Gesicht so ein bisschen ablesen, was so die wirkliche Meinung ist. Das ist ja manchmal auch mit anderen Vitaminpräparaten. Und oft grinse ich scheinbar und gar nichts mehr sagen. Ich grinse gar nicht, weil ich nicht unbedingt daran glaube, aber mir fällt es schwer. Weil wir natürlich auch alle wissenschaftsgetrieben sind, ein Stück weit da auch eine richtige Evidenz zu schaffen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ja ein Ansatz, der irgendwo spannend ist. Wie macht denn ihr das und was würdest du so sagen? Was sind so Empfehlungen, wo man sagt, damit kann man zumindest guten Gewissens einen Patienten jetzt auch wieder nach Hause schicken oder mit auf den Weg geben, die Botschaft?
Also ich weise auf jeden Fall darauf hin, dass für eine generelle Therapieempfehlung mir das zu früh ist, alles, was wir an Daten haben. Ich meine, es gibt Studien, kleine Interventionsstudien, wo zumindest gezeigt wurde, dass eben dieses TH17-TREG-Verhältnis verschoben werden konnte. Aber Man muss sich vielleicht auch, wenn man mal mechanistisch denkt, so ein bisschen vor Augen führen, man steigt da ja schon sehr, sehr spät ein, weil die kurzkettige Fettsäure an sich, das Propionat jetzt meinetwegen zum Beispiel als Beispiel, ist, wenn die fehlt, das ist ja Ausdruck dieser Dysbiose. Das heißt, irgendwas funktioniert in dem Orchestermikrobiom nicht vernünftig. Deswegen haben wir am Ende zu wenig dieser kurzkettigen Fettsäure und das mag dann zu diesem proinflammatorischen Milieu führen. Aber wenn wir jetzt einfach nur eine Tablette nehmen, um das quasi wieder aufzufüllen, ob man damit dieser sehr, sehr komplexen, gestörten Zusammenarbeit gerecht wird, das würde ich zumindest mal anzweifeln.
Und wie sieht das aus mit dem Thema Stuhltransplantation? Das hat man auch immer mal wieder gehört. Hast du da Erfahrung oder gibt es da auch Daten zu oder so? Oder?
Also die Daten, die es gibt, sind sehr, sehr klein. Ich selber habe damit auch keine Erfahrung.
Jetzt grinst du auch, das ist ganz witzig.
Ja, ich meine, das ist ja immer, man macht sich ja doch plastische Vorstellungen dann immer. Ja, als Neurologe, sag ich mal, der mit sowas eher weniger zu tun hat. Nee, glaube ich, die Daten sind nicht so belastbar, als dass wir da jetzt grob über Ergebnisse sprechen müssen, glaube ich.
Ich habe eine schwierige Frage. Hat mein alter Chef immer gemacht in so einem Moment. Der hat immer gesagt, wenn die Welt ein Edeka-Laden wäre oder wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du denn jetzt für eine Studie konzipieren, um das Ding zu lösen?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, die jetzt wichtig wären. Einerseits sicher Interventionsstudien, wenn wir jetzt über Therapieeffekte sprechen wollen, dann longitudinale Studien, also eine sehr große MS-Kohorte wirklich mal von Beginn an zu verfolgen, über vielleicht Jahrzehnte sogar mit geeigneten Kontrollprobanden, wo die Münchner sicher ganz gut dran sind. Sicher auch etwas, ich sag mal, wenn jetzt die Patienten in dem Wunschszenario, sag ich mal, alles mitmachen würden, dann könnte man natürlich sich auch überlegen, dass man doch noch mehr über eine Ösophagogastroduodenoskopie wirklich vor Ort mal analysiert, also wirklich über Biopsien arbeitet, weil ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir nicht an den Ort des Geschehens kommen mit unseren derzeitigen Methoden.
Denkst du denn, dass sich dann, wenn man das zu Ende denkt, aus dem Mikrobiom vielleicht mal so eine Art Biomarker oder irgendeine Krankheitssignatur ableiten lässt?
Also spannend ist natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, über vielleicht Biomarker sprechen möchte, wenn man sich überlegt, kann man vielleicht irgendwann so Signaturen erkennen, mit denen man bei Erstdiagnose schon stratifizieren kann, das ist ein Patient, der hat ein hohes Risiko für einen aggressiven Verlauf, den müssen wir schnell sehr effektiv behandeln. Sowas wäre natürlich spannend. Da sind wir aber ehrlicherweise sehr, sehr weit von entfernt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber das ist sicher, sicher spannend, sich das zu überlegen. Aber ich denke, wir müssen erstmal die ganze Mechanistik doch deutlich besser noch verstehen. Wir müssen gerade diese funktionellen Signaturen robuster machen, weniger darauf gucken, es gibt jetzt ein oder zwei Bakterienstämme, die MS auslösen, sondern uns wirklich eher den funktionellen Mechanismus angucken. Und wir sollten anstreben, dass man eben größere longitudinale Studien als nächsten Schritt plant.
Ja. Wäre ja auch interessant, wenn man in Studien, wird ja mal alles Mögliche, vor allem Blutproben, es wird natürlich auch Liquor teilweise asserviert, wäre interessant auch mal ein Stuhl asserviert, wenn es natürlich in der Enddarm wäre. Aber weiter gedacht, müsste man ja auch unter Interventionsstudien sowas auch mal untersuchen, vielleicht von Medikamenten auch mal näher ranzugehen. Ne?
Was wir jetzt machen, ist, dass wir ein bisschen mehr auf Speichel gehen. Letztlich ist das ja etwas, wo wir ebenfalls, also genauso Gastrointestinaltrakt, auch da können wir ganz, ganz viele Rückschlüsse ziehen. Und das ist eben etwas, was man sehr viel leichter asservieren kann. Ja, also das kann man quasi, wenn man die Patienten für eine Biobank einschließt, für eine Kohorte einschließt, einfach gerade mitnehmen. Das dauert weniger als eine Minute. Und damit können die Mikrobiologen dieser Welt auch tatsächlich sehr, sehr viel anfangen. Und das ist etwas, was wir jetzt eher machen, weil jeder, der mal eine Stuhlstudie gemacht hat, weiß, das ist gar nicht so einfach. Ne? Die Anzahl der Patienten, die am Anfang sagen, sie machen gerne mit, bei denen das dann aber doch nicht ideal klappt, ist sehr, sehr hoch. Also 50% ist da eigentlich schon viel, wenn 50% am Ende wirklich Proben abgeben. Ja,
ja das ist, zeigt aber, dass noch echt da ein weiter Weg ist, aber es ist ja auch spannend, eben diesen Weg zu gehen, vielleicht auch darüber mehr zu verstehen, wie eben sozusagen die Autoimmunität, Gehirn und andere Organe, diese gewebsspezifische Inflammation und diese Interaktion irgendwie eine Rolle spielt. Ne?
Ja, genau, die Gehirn-Darm-Immunsystem-Achse, wie man immer so schön sagt, das ist schon etwas, wo sehr viel noch unklar ist und die eben, und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Kernbotschaften, in beide Richtungen geht. Ne? Die geht eben nicht nur von Darm und dann ins Gehirn, wie man sich das vielleicht initial mal vorgestellt hat, um wirklich eben eine Ursache für die Erkrankung zu finden, sondern die geht auch in die andere Richtung. Ne? Und das müssen wir einfach alles besser verstehen, bevor wir jetzt über generelle therapeutische Aussichten auch sprechen können. Ne?
Ich finde, du hast einen super Überblick gegeben über dieses Thema, aber bevor wir also da vielleicht nochmal beim nächsten Mal mehr ins Detail gehen, möchten wir noch was anderes mit dir besprechen. Ich glaube, da haben wir dich gar nicht für gebrieft. Und zwar am Ende unserer Podcast-Reihe gehen wir auch so ein bisschen sozusagen out of the box und wollen so ein paar Sachen mehr über dich erfahren oder beziehungsweise, was dich vielleicht gerade so umtreibt. Gibt es denn gerade eine Schlagzeile, ein Thema, was dich gerade zum Beispiel sozusagen immer wieder an den News-Ticker hält? Gibt es irgendwas, was dich gerade viel beschäftigt? Sei es Sport, sei es Politik, sei es Timmy oder...
Timmy beschäftigt uns, glaube ich, alle gerade sehr. Nee, aber ansonsten bin ich nach wie vor ganz klassisch sehr, sehr großer Fußballfan und freue mich wie Bolle auf die WM im Sommer, trotz der vielleicht etwas zweifelhaften Ausrichter. Und,
ohne Italien.
Ohne Italien, ja. Ich meine, die gehören zwar eigentlich dazu, aber trotzdem, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Bin da doch noch, war 12 Jahre, 2006, da sitzt der Stachel immer noch tief.
Das stimmt. Jetzt wird zurückgezahlt.
Genau, jetzt wird zurückgezahlt, absolut. Nee, und deswegen bin ich da tatsächlich, hätte ich mit 15 auch nicht gedacht, dass ich dann mit Anfang 30 immer noch so im Fußball-Business mit drin bin, aber abstreifen kann ich es irgendwie nicht.
Weil Sven sagt gerade was, aber ich verstehe dich nicht, Sven.
Ich habe nur gesagt, ich kann das mit dem Fußball gut verstehen. Ich bin noch ein paar Jährchen älter und ich freue mich auch auf die WM und Champions League-Spiele und so weiter. Ich kann diese Faszination einfach sehr gut nachvollziehen.
Aber Ärger, gibt es irgendein Buch, was dich aktuell fasziniert oder auch eine Serie, wo du sagst, die müsst ihr euch anschauen, die lockt dich kaum von der Couch weg oder bisher lässt sich nicht von der Couch gehen?
Also ich bin, wenn wir über Bücher sprechen, sehr, sehr großer Ken Follett-Enthusiast. Habe da seit meiner Jugend eigentlich alles gelesen. Und auch der hat wieder gerade ein neues Buch rausgebracht, was ich noch nicht gelesen habe, aber jetzt im Urlaub ansteht. Und bei Serien bin ich ehrlicherweise sehr deutsch, ein riesen Kochshow-Fan. Also da gibt es eigentlich ganz fantastische Sendungen, finde ich, sowas wie Kitchen Impossible mit Tim Melzer oder The Taste, wo wir mit der RTL-Mediathek gerade alles einmal von Kopf bis Fuß durchgucken, meine Frau und ich.
Da kann ich dir eine nächste Frage anschließen. Es tut mir leid, dass ich nur so Löcher, aber es ist total interessant. Welche Person würdest du denn gerne mal treffen? Außer natürlich uns nochmal, ja. Aber gibt es jemanden, den du nochmal gerne persönlich treffen möchtest?
Ich denke, ich bleibe dann einfach im Bild und sage Jürgen Klopp.
Ja, es ist also mein Herz, ja. Gut, dann wissen wir schon, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nämlich in Dortmund.
Ja, wunderbar.
Man kann ja dazu sagen, ich habe Sven mal die Biografie von Jürgen Klopp gegeben und er fand es auch gut, ne?
Ja, obwohl es der falsche Verein ist und war, aber die Biografie vom Klopp war gut.
Ja, also vielleicht bist du ja noch bekehrt.
Genau.
Ja, ich glaube, wir haben es. Also es ist so ein schönes Ende des Podcasts, wie ich selten erlebt habe, mit so einem tollen Thema über meinen Lieblingsverein auch zu sprechen. Dietrich, dir gehört das Schlusswort.
Ja, Jakob, vielen Dank. Ich fand auch, das war ein super Überblick. Vielen Dank auch an euch, Marc und Sven. Da können wir bestimmt in einiger Zeit nochmal drüber sprechen. Da wird sich viel tun, denke ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.